Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Jason Stanley, Philosophieprofessor. Er lehrt an der Yale University in den USA. Er beschäftigt sich vor allem mit politischer Philosophie, auch mit der Sprache, damit wie Propaganda vereinnahmen und manipulieren kann. Und er hat neofaschistische Strömungen auf der Welt daraufhin abgeklopft, wie genau sie eigentlich zustande kommen. Immer in der Hoffnung, dass das Denken auch Werkzeuge in die Hand gibt, um die Welt vielleicht doch noch in letzter Minute ein bisschen besser zu machen. Er lebt in den USA, häufig auch in Berlin, manchmal auch in Kiew und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Willkommen, Mr. Stanley.
Danke, es ist wunderbar, im Gespräch mit Ihnen zu kommen.
Sie sagten uns schon vorab, Sie würden mit Ihren Kindern Platon lesen und diskutieren. Eines davon ist noch keine 10 Jahre alt. Wie geht das?
Verstehen es, wenn man Platon in kleine Wörter erzählt, dann können sie das leicht verstehen. Philosophie ist irgendwas, das auch Kinder verstehen können. Es muss nur einfach erklärt sein.
Höhengleichnis für Einsteiger? Und dann sagen, die Welt, die man sieht, ist nicht so wichtig und dahinter die Ideen. Und das für Neunjährige, wie läuft so eine Diskussion?
Also manche Ideen sind zu kompliziert für ihn, aber er versteht die Frage, was heißt Justiz? Jetzt lesen wir die Unsterblichkeit der Seele und er sieht, dass die Argumente nicht so stark sind. Er glaubt nicht, dass die Seele unsterblich ist. So, unsere Fragen, philosophische Fragen, sind für alle Menschen zu verstehen. Und Kinder sind auch Menschen.
Können Kinder möglicherweise auch das eine oder andere besser als Erwachsene?
Ach, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wenn man die komplizierten Ausdrücke einfacher macht, dann können sie es mindestens genauso gut wie Erwachsene. Sie sind klare Denker.
Ich würde ja gerne bei Ihnen zu Hause mal am Abendbrottisch Mäuschen machen, Mr. Stanley. Jason Stanley, Philosophieprofessor aus Yale. Gerade ist er mit seinem neuesten Buch »Wie Faschismus funktioniert« auf Vortragsreise in Deutschland. Jason Stanley hat deutsch-jüdisch-polnische Wurzeln. Seine Eltern gehören zu der Generation, die gerade noch davongekommen ist. Der Großvater war Oberkantor an der Synagoge in Berlin. Die Mutter stammt aus einer polnischen Familie. Herr Stanley, wenn Sie in Berlin sind, haben Sie eigentlich so einen Lieblingsort, wo Sie eine Spurensuche immer wieder hinführt?
Ja, so mein Urgroßvater war der Oberkantor an der Fasanenstraße Synagoge zwischen 1912 und Kristallnacht, der Reichsprogrammnacht in 1938. Also zwei Urgroßeltern haben am Prager Platz gelebt, hier so in der Nähe, und zwei haben in Charlottenburg gelebt, auf Kufersendamm, direkt am Kufersendamm. So, ich bin das erste Mal nach Berlin gekommen in 1986, als ich Austauschschüler war. Und ich bin direkt nach Charlottenburg gegangen. Damals war Charlottenburg so das Zentrum von Berlin.
West.
Aber ich gehe immer nach Charlottenburg sofort, als ich nach Berlin komme, weil das ist die Geschichten von meiner Familie. Mein Vater hat mir immer erzählt, wie er die Nazi-Paraden gesehen hat auf der Balkon von seinen Großeltern und hat die immer gebeten, mitzumachen. So, diese Geschichten, und in meiner Familie, die Fasanenstraße Synagoge, heißt unser Haus. Als ich jung war, haben wir ein Bild von dem Fasanenstraße Synagoge auf unserem Wand gehabt.
Ich sagte, Ihre Großeltern und Ihr Vater sind davongekommen, sie wurden aber auf Jahre getrennt. Der Großvater hatte ein Visum für England. Die Großmutter ging dann mit ihrem Vater 1939 aus Deutschland weg.
Ja.
Das heißt aber, ihr Vater hat als Junge noch die Reichspogromnacht erlebt, 38. Hat er Ihnen je davon erzählt? Hat er das mitbekommen?
Ja, er war 6. Und unsere Familiengeschichte ist, dass er hat die Nacht in dem Gestapo-Auto von Gustav Gründgens verbracht, weil meine Großmutter war eine Schauspielerin. Gründgens war ein Bekannter von ihr. So, das ist unsere Familiengeschichte.
Aber die Familie sah sich erst Jahre später wieder, ne? Der Vater in England.
Ja.
Also wir 10 Jahre dazwischen. Das prägt ja eine Familie auch. Sie sind zwar davongekommen, ihre Eltern, aber das prägt ja auch, wenn eine Familie so auf viele Jahre zerrissen wird. Hat das bei Ihnen als nächste Generation Spuren hinterlassen, die Sie heute noch merken?
Natürlich, diese Erfahrungen haben also mich formiert. Krieg ist fürchterlich. Wir sehen das jetzt in die Ukraine, dass Familien zerspaltet werden. Mein Großvater ist nach London gegangen in 1938 und hat meinen Vater in Berlin gelassen. Und ich habe keine Beziehung mit meinem Großvater gehabt. So, ich habe von dieser Hintergrund gelernt, wie schlimm Krieg ist.
Weil die Familie eben zerrissen wurde.
Genau.
Man hat dann keine Beziehung mehr zueinander.
Ja, und es ist nicht nur die Familie. Meine Großmutter spricht von ihrer deutschen Wurzeln. Und sie würden auch zerrissen. Mhm. Und das ist für diese Seite von meiner Familie, das war das sehr schwierig.
Sie sind in Amerika geboren, sind amerikanisch, deutsch, polnisch, jüdisch geprägt. Habe ich noch was vergessen?
Nee. Und meine Kinder sind schwarz, jüdisch, deutsch, polnisch.
Ja. Da schleppen Sie viele Rucksäcke mit sich.
Genau.
Schon die Kinder, also schwarz und jüdisch, doppelte Minderheit. Ist das ein Problem in Amerika im Moment?
Ich meine, ihre Mutter ist Kardiologin und ihr Vater ist Philosophieprofessor an der Yale-Universität. Also wir sind geschieden, aber sie haben sonst ein privilegiertes Leben und ich hoffe, dass sie das wissen.
Ich möchte noch mal zurücktauchen. Es gibt in Ihrer Familie eine Lichtgestalt, die Großmutter Ilse Stanley, Schauspielerin in den 1920ern, sehr bekannt in Deutschland und dann Retterin von über 400 Juden aus den KZs. Wie hat sie das geschafft?
So sie waren 400 Gefangene, nicht nur Juden. So damals die KZs waren voller politische Gegner. Mhm. Viele politische Gegner waren auch jüdisch, aber der erste Angriff war an die Sozialdemokratie. So meine Großmutter hat einen Polizist, Privatpolizist an ihrem Theater gehabt. Und sie hatten ihr eigenes Theater erfunden, Grauenmund hieß das. Und sie war wahnsinnig nett mit ihm und sie hat ihn befreundet und seine Familie befreundet. Und später, in 1936, ist eine Verwandte von ihr verhaftet und in Sachsenhausen gebracht, ins KZ gebracht. Und sie ist direkt ins Gestapo-Leitstelle Alexanderplatz gegangen, um ihn zu finden. Und der erste Mann, den sie begegnet hat, war dieser Polizist, der ein Gestapo-Offizier war. Und er hat sie in seinem Büro genommen und hat gesagt, Sie haben für mich so viel getan, jetzt werde ich irgendwas für Ihnen machen. Der Anfang einer längeren Beziehung. Er hat sie verfälschten Papieren gegeben und sie hat sich als ein nationalsozialistische Sozialarbeiterin angekleidet und ist in Sachsenhausen viele Mal gegangen und sie musste dann das machen, weil die Leute in Sachsenhausen haben dann ihr gekannt und so.
Aber was für eine Geschichte, geholfen bei der Befreiung von Häftlingen hat ein Nazi und eine Jüdin hat sich in Nazi-Klamotten geschmissen und hat eine Rolle gespielt, um das möglich zu machen. Was für eine Geschichte.
Ja, ich meine, ich muss sagen, meine Großmutter war jüdisch, aber sie war im ersten Rang deutsch und so.
Woher können Sie eigentlich so gut Deutsch?
Ich war ein Austauschschüler durch die Congress-Bundestag-Programm in 1985, 86 in Lünen, in der Nähe von Dortmund.
Im Ruhrpott?
Im Ruhrpott. Mein Ruhrpott ist nicht so gut.
Wie hat's Ihnen gefallen dort?
So, und dann mein zweites Jahr, also ich war 15 und 16 und dann habe ich studiert für ein Jahr in den Staaten und dann bin ich zurück nach Deutschland gekommen, nach Tübingen als Student. So, Dortmund, ich meine Dortmund, Lünen, das Ruhrgebiet, ich habe die Leute sehr gern, also die Städte vielleicht nicht so gern wie Grönemeyer Bochum liebt.
Aber ich habe mich sofort gefragt, 85, da waren viele alte Menschen noch, die in den 30er, 40er Jahren mitgetan haben. Ist da der junge Jason Stanley über die Straße gegangen und hat geguckt, na, was hat der, was hat die vielleicht gemacht? Da waren ja noch viele der Tätergeneration, die einfach dort herumliefen. Heute sind es nur noch sehr wenige. Haben Sie die Leute daraufhin angeguckt?
Angeguckt, nicht nur angeguckt, sondern Essen mit ihnen gehabt. Und also viele deutsche Familien sind sehr eng mit ihren Großeltern. Und so, ich war in einer deutschen Familie, ich habe sehr viele Freunde gemacht. Ich dachte damals, dass ich mein Leben vielleicht in Deutschland verbringen würde. Ich bin mit vielen deutschen Familien ins Kontakt gekommen. Ich habe Freundinnen gehabt, die Nazi-Urgroßvatern gehabt haben und eine gute Freund von mir. Mhm. Wir haben immer bei ihnen gegessen. Sein Großvater war ein ehemaliger Nazi.
Sie waren 15, 16, da ist man sehr frei und sehr offen. Aber war das nicht ein Hindernis bei Ihrer Familiengeschichte? Wenn Sie sagen, ja, da war ich bei denen zum Essen und der war Nazi und ja, kann ich mir schwer vorstellen.
Das war kompliziert.
Eben.
Also viel war kompliziert. Das war ein anderes Deutschland 1985. Es gab keine Stolpersteine damals. Mhm. Damals haben Leute gesagt, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Jetzt ist das irgendwas, das nur Rechtsextremisten sagen. So, das war ein anderes Deutschland. Und ein Teil davon war, dass fast jeder junge Deutsche hat Nazi oder mindestens Wehrmacht-tätige Großeltern gehabt. So, ich wusste, das ist schwierig, von diesem Hintergrund zu kommen. Es ist schwierig, von meinem Hintergrund zu kommen, aber das ist auch sehr schwierig, von einem Hintergrund von Täter zu kommen. Und wir haben gemeinsam dieselbe Geschichte gehabt, Täter und Opfer.
Unser Gast, Philosophieprofessor Jason Stanley, Jahrgang 1969, hat uns eben von seiner amerikanisch-deutsch-polnisch-jüdischen Familiengeschichte erzählt, die ihn auch mit zu seinem Fach geführt hat, der Philosophie. Warum wurde es Philosophie bei Ihnen? Was hat Sie so gereizt?
So, heute Morgen, mein Neunjähriger konnte nicht schlafen. So, es war so 6 Uhr in der Früh. So, wir sind auf einem Spaziergang gegangen und er hat mich gefragt, was wolltest du sein, als du meine Alter warst? Und ich meinte, ich wollte ein Philosoph werden. Und er meinte, das klingt, als ob irgendwas, das du glauben willst, aber nicht die Wahrheit. Das ist meine Erinnerung. Ich wollte immer Philosoph werden und ich habe die Welt durch philosophische Brillen gesehen. Ich habe die Welt dadurch verstanden.
Die verrückte Welt ein bisschen aufräumen?
Ja, ich meine, die Verrücktheit ist ein Teil oder das Zentrum der Philosophie. Wir versuchen, Verrücktheit zu erklären. Ich meine, jetzt, meine Arbeit geht über, wie man die Staatsbürgerschaft von meiner sehr deutschen Familie entzogen können, wenn sie so deutsch waren. Das ist ein Paradox, das ist verrückt. So.
In diesem Sinne machen wir uns mal ein bisschen unterwegs auf in Ihr Denken, Herr Stanley. Sie sind auf Lesereise mit dem Buch »Wie Faschismus funktioniert« jetzt ins Deutsche übersetzt. Sie haben, ich fasse es mal vorsichtig zusammen, Sie haben Taktiken identifiziert, die ineinander greifen und wenn sie alle zusammenkommen, so eine ungeheure Kraft entfalten können. Und es geht darum, wie wir das erkennen und dann demokratische Werte besser schützen können. Trotzdem, wie Faschismus funktioniert, das klingt wie eine Gebrauchsanweisung. Was gehört dazu in wenigen Worten, damit es funktioniert?
Ja. Leute manchmal sagen, das ist ein Ratbuch für Faschisten.
So, habe ich nicht gemeint, aber es klingt nach Rezept.
So, ja, ich meine, Ideologien sind taktisch, sie sind Praxis ist zentral für Ideologien. Und was ich in diesem Buch beschreibe, ist faschistische Praxis. Faschistische Politik ist gebaut aus verschiedenen Tools,
ja.
Werkzeuge.
Wir und die
gehört zu viele verschiedene Arten und Weisen von Politik. Aber mit Faschismus ist es wir die echte Nation und die Einwanderer, die Minderheiten, die Leute in die Städte, LGBT, die Leute, die nicht ein Teil der echten Nation sind.
Die Spaltung ist für Sie ein wesentliches Kennzeichen, aber auch die politische Rhetorik möchte ich nochmal rausgreifen, dass nämlich ganz normale Begriffe, das haben Sie untersucht, ganz normale Begriffe, ich nenne mal Steuern, Einwanderer, auch Nation, erstmal ganz neutral, dass das sich mit Ressentiments auflädt, mit der Sehnsucht nach der guten alten Zeit. Ist es dann schon passiert, wenn sich die Sprache so auflädt?
Also die Sprache kommt zuerst. Faschistische Parteien versuchen, faschistische Sprache zu normalisieren. Das ist, was man zuerst sieht. Dass faschistische Ideen, zum Beispiel, dass Einwanderer die Nation zerstören, dass Einwanderer irgendwie faul sind und auch gleichzeitig die Jobs wegnehmen. Faschistische Politiker normalisieren diese Ideen. Das ist das Erste, was sie machen. Und dann gehen sie weiter. Zum Beispiel Staatsbürgerschaft entziehen oder Spezialpolizisten an Immigranten zu schicken.
Wir sprechen hier meistens eher von rechtem Denken oder von Rechtspopulismus. Warum ist Ihnen das starke Wort Faschismus so wichtig? Da ist man in Deutschland immer schnell auf der Kurve, dass man den Holocaust mitdenkt und sagt, das ist ein Vergleich, den wollen wir dann doch für die eine oder andere Situation heute nicht ziehen. Warum nehmen Sie dieses starke Wort?
Italienischer Faschismus war nicht antisemitisch. Am Anfang, später ist das antisemitisch geworden.
Mussolini, der vom neuen römischen Imperium träumte.
Genau. So, er war natürlich ein Faschist. Aber nicht alle Faschisten waren deutsche Faschisten. Wir haben eine faschistische Bewegung in den Staaten. Das hat Deutschland beeinflusst, Hitler beeinflusst, aber sie haben keinen Holocaust gemacht. Jetzt haben wir Wladimir Putin, er ist ein ganz klarer Faschist. So nicht alle Faschisten machen dieselbe Taten, aber alle Faschisten greifen ihre politische Gegner an. In den 30er Jahren hat Deutschland noch keinen Holocaust gemacht. Aber in den 30er Jahren war Deutschland einfach eine faschistische Nation.
In den 1930ern, 40ern,
ja,
meinen Sie? Also es ist ein bisschen auch Ihr amerikanischer Hintergrund, dass Sie diese Sprache so benutzen. Die USA sind ja auch Schwerpunkt Ihrer Untersuchung und das Prinzip kann man verallgemeinern. Hierzulande sorgt man sich aber auch darum, dass demokratische Werte uns nicht mehr kostbar genug sind. Aber ich dachte, es ist ja auch viel, viel schwerer, eine Demokratie zu schützen als eine Diktatur. Eine Demokratie lebt davon, dass jeder erstmal alles sagen darf, auch den hinterletzten Blödsinn. Sie lebt davon, extreme Positionen auszuhalten. Wie soll man sie da schützen? Das ist unendlich schwer.
Deshalb habe ich mit meinen Kindern mit Platon angefangen, weil Platon behauptet, dass Demokratie unmöglich ist. So, ich wollte damit meine Kinder anfangen, sodass sie verstehen, dass Demokratie wahnsinnig schwierig ist. So, Demokratie ist beiderseitig schwierig und stark. So, mein Vater, als er in so 1941, als Amerika in den Krieg gekommen ist, stand auf Broadway und hat die amerikanischen Soldaten angeguckt und sie haben schlecht marschiert, sie haben gelacht, sie haben sie haben Witze erzählt miteinander und mein Vater meinte zu seiner Mutter, sie haben keine Chance gegen die Deutschen und meine Großmutter meinte, nein, das ist genau warum sie gewinnen werden. weil sie sich so benehmen.
Aber das ist nicht, beantwortet natürlich immer noch nicht die Frage, wie man Demokratie schützt. Eine Staatsform, in der jeder den allerletzten Blödsinn sagen darf, und zwar laut, in der auch Fake News inzwischen, also man darf sagen, oder es bleibt straflos, wenn jemand zu Rot-Grün sagt. Und das haben wir bei Trump gesehen, wenn man Wahlergebnisse anzweifelt. Also eine Demokratie ist ja per se viel, viel schwerer zu schützen als eine Diktatur.
Auf jeden Fall. Also mit einem Diktator, man weiß nicht, was passiert, nachdem er stirbt. So, das ist auch ein Problem. So beide Systeme haben Probleme. Es ist das Problem, das Sie jetzt erwähnen, ist das älteste Problem der demokratischen politischen Philosophie. Freie Rede setzt die Demokratie in Gefahr, aber man kann keine Demokratie haben ohne freie Rede. Und so, das ist, was wir jetzt wiedersehen. Und wenn wir das nicht sehen würden, dann würden wir nicht in einer Demokratie leben.
Liebe Eltern, halten wir mal fest, lest mit euren Kindern Platon. Es schützt. Jason Stanley ist mit seinem Buch »Wie Faschismus funktioniert« derzeit in Deutschland. In einer ganz verrückten Zeit, Mr. Stanley, in den USA wird im Herbst gewählt. Zur Wahl steht nochmals Donald Trump. Nach Europa kommen Sie kurz nach den Wahlen zum Europäischen Parlament, die mit einem deutlichen Rechtsruck verbunden waren. Am Wochenende wird in Frankreich gewählt und fürchtet Ähnliches. Und in Osteuropa tobt ein Krieg, den Russland vom Zaun gebrochen hat. Das Buch ist eigentlich von 2018. Haben Sie vorab geahnt, wie passgenau das sein würde?
Ja, ich meine, man hat gesehen, wie bestimmte Strömungen normalisiert werden und das ist schwierig auf einem Land zu behalten. Es ist auch der Fall, dass die Klimakrise fordert zu einer Immigrationskrise. Und das sehen wir überall in der Welt, also in Westeuropa, in den Vereinigten Staaten. Und so, es gibt so ähnliche Ursachen hier in diese verschiedenen
Aber
Länder.
Haben Sie das geahnt, dass das sich so zuspitzen würde? Als wir haben jetzt die deutsche Übersetzung, ist gerade rausgekommen im Juni dieses Jahres und das Buch ist von 2018.
Ja, zur rechten Zeit. Mhm. Ich meine, ich habe immer gedacht, dass Faschismus in alle demokratischen Ländern wieder auftauchen würde.
Mhm. Bei den letzten Wahlen in den USA wurde eigentlich ein demokratischer Grundkonsens aufgekündigt von Trump. Nämlich, als er sagte, die Wahl ist uns gestohlen worden, das denkt er wahrscheinlich immer noch. Nämlich der Grundkonsens, dass in freien Wahlen beide Parteien, die Siegreiche und die Unterlegene, das ausgezählte Ergebnis akzeptieren. Wenn man einfach sagt, es ist nicht rot, es ist grün und Fakten ausblendet, das ist doch ein schleichendes Gift in einer Gesellschaft, die so ihre These dadurch schon, ich sag mal, faschistoide Züge trägt?
Wenn man solche Falschheiten benutzt, um seinen politischen Gegner als Feinde der Nation darzustellen, dann ist das faschistisch. Wenn man falsche Sachen sagt, um seine politische Gegner einfach schlecht darzustellen, das ist normale Politik. Aber wenn man sagt, die Demokratische Partei ist eine existenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten, dann können wir über Faschismus leichter sprechen.
Und die einzige Ideologie des Neukandidaten Trump ist letztlich Macht, oder?
Das stimmt, aber das ist auch der Fall bei vielen Diktatoren. So, er benutzt faschistische Politik, um an die Macht zu kommen, weil diese Politik sehr stark ist. Das hat große Austauschtheorie, hat irgendwie eine Wirkung auf Bevölkerungen. Das ist psychologisch irgendwie. Und er hat immer große Austauschtheorie benutzt in seiner Politik.
Psychologisch ist ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, durch Ihr ganzes Buch, durch Ihr ganzes Denken zieht sich die Idee, dass es da eben nicht um Argumente geht, sondern nur noch um Gefühl. Dann wird's gefährlich, wenn die Ratio keine Rolle mehr spielt?
Also Gefühle sind immer dabei. So, aber es gibt rationale Gefühle. Also ich habe Angst vor Russland, Putins Russland. Das ist rational, diese Angst. Mhm. Aber Angst, dass meine Nation verschiedene Bevölkerungen und verschiedene Sprachen hat über verschiedene Zeiten, darüber habe ich keine Angst und man sollte keine Angst haben. Das ist nicht gerade rational. Das Gefühl ist nicht das Problem. irrationale Gefühle und irrationale Gefühle für Sachen, die einfach Verschwörungstheorien, zum Beispiel, dass die Wahl gestohlen war oder dass politische Gegner eine existenzielle Bedrohung darstellen.
Zugleich fragt man sich als Europäerin natürlich einigermaßen fassungslos, Herr Stanley, wo bleiben eigentlich die honorigen Republikaner? Das war eine honorige konservative Partei. Und warum finden die Demokraten nur einen 80-jährigen Präsidenten als Kandidaten, einen Mann, der immer hinfällt?
Ja.
Das ist so ein Riesenland mit so vielen intelligenten Leuten. Wie kann das sein?
Wie kann es sein, dass so viele Leute AfD unterstützen in ihrem Land? Wir wissen von der Geschichte, dass viele intelligente Leute Faschisten werden können. Carl Schmitt, Martin Heidegger, die waren berühmte Universitätsprofessoren, international berühmte Universitätsprofessoren. Sie waren strenggläubige Faschisten. Unsere republikanischen Senatoren zum Beispiel, wie Ted Cruz, sie sind wahnsinnig gebildet. Ted Cruz war ein Princeton-Student und dann ist nach Harvard gegangen für seinen Juristikabschluss. Und Ron DeSantis, er ist vielleicht der hochfaschistische Politiker in den Staaten jetzt. Er war auf Yale und Harvard. So, die sind gebildete Leute. Es hat nichts mit Intelligenz zu tun.
Das schützt auch nicht Bildung.
Vielleicht schützt es ein bisschen.
Denn das ist doch eigentlich Ihre Hoffnung. Sonst würden Sie doch nicht schon mit Ihren Kindern Platon lesen, wenn Sie nicht glaubten, dass es hilft.
Nein, ich will, dass meine Kinder diese Sachen verstehen. Was hilft, ist, wenn sie demokratische Idealen, also das Ideal von einer multikulturellen Demokratie haben. Und das müssen sie selbst entscheiden.
Aber wie enttäuscht sind Sie von den Demokraten, die irgendwie keinen anderen Kandidaten finden als einen doch sehr alten Mann?
Ich erwarte Enttäuschung. So, ich bin nicht überrascht. Es ist schwierig, wenn man Präsident ist, das aufzugeben. Das ist einfach, wie Menschen sind.
Hat er das Gefühl, er muss noch was fertig machen?
Genau. So, und er denkt auch, er ist der beste Kandidat gegen Trump. Ich meine, ich glaube das nicht, aber er war ein guter Präsident. Biden nicht in Bezug auf Israel und Gaza. Er wird vielleicht die Wahl verlieren wegen seiner Unterstützung von Israel, weil junge Leute haben ganz verschiedene Meinungen als ältere.
Darüber möchte ich Sie gleich noch etwas fragen, möchte aber gerne einen Moment nochmal zu Ihrem Fach zurück, zur Sprachphilosophie. Ich fand das nämlich so faszinierend, da sind dann Beispiele drin, zum Beispiel, dass es, wenn man sagt, wie wichtig ist es, ein Wähler zu sein, dann gehen mehr Menschen zur Wahl, als wenn man fragt, wie wichtig ist es zu wählen? Was macht den Unterschied?
In diesem Beispiel ist es eine Charakterbeschreibung. Man will ein Wähler sein. In diesem verschiedenen, wir wissen, dass die Sprache Macht hat. Wir wissen, dass wenn man zwei verschiedene Sätze sagt, die dieselbe Bedeutung haben, können sie andere Wirkungen haben.
Das heißt, ein Wähler, das bist du.
Ja, genau.
Und wie wichtig ist es, wählen zu gehen? Ja, du kannst doch gleich etwas anderes tun.
Genau, in diesem Beispiel. Ja.
Auch in der Ukraine kann und will man derzeit Philosophie studieren, bei unserem Gast, bei Jason Stanley nämlich. Der Philosophieprofessor aus Yale hat in Kiew eine Gastdozentur. Herr Stanley, wie arbeitet es sich in einem Land, das im Krieg ist?
Also die Leute interessieren sich sehr für diese Themen, weil sie erfahren diese Themen in der Wirklichkeit. Die Themen von meinen Vorträgen sind Faschismus und Kolonialismus. Und das ist, was Ukrainer jetzt erfahren. Und so, ich habe sehr viel von ihnen gelernt.
Was denn?
Ich habe gelernt, wie eine Verbindung geschaffen, wie Leute eine starke Verbindung miteinander haben können, obwohl sie sehr verschiedene politische Meinungen haben. Und ich habe gelernt, wie ein Land eine neue Identität bauen kann während Kriegszeit. Und die Ukraine hat eine sehr offene Kultur. Die Leute sprechen, streiten miteinander über, was ihr Land wird.
Das klingt, als könnten Sie in diesem Land, was unter permanentem Druck steht, also würden sich dort Ihre politischen Träume, Ihre politischen Anschauungen viel besser realisieren in dieser kleinen Community?
Das stimmt, das stimmt. Es fühlt sich, Sie sind angegriffen, weil Sie eine Demokratie sind und Sie wissen das. Und deshalb sieht man, die ukrainische Identität ist verknüpft mit Demokratie. Permanent, glaube ich.
Ich habe mich gefragt, ob Sie dort nur Studentinnen haben, weil die Jungs alle beim Militär sind.
Nee, Studenten müssen nicht kämpfen, während sie in der Universität sind. So, aber die Studenten, es ist nicht nur Studenten, es ist auch Journalisten, andere Professoren. Ich bin da teilweise, um ein Gefühl von Normalität zu bringen. Ich will die Leute da helfen und andere Professoren fühlen, ich will, dass sie ein bisschen normales Leben haben in einer Universität. Und so viele Leute kommen zu meinen Vorträgen, nicht nur Studenten, Professoren, auch manche ehemalige Soldaten, die vielleicht dann wieder ins Krieg gehen.
Sie spenden auch das Geld, das Sie da verdienen, größtenteils an wen und warum?
Ich spende mein ganzes Gehalt an Ukraine. Ich nehme gar nichts für mich. So ein Teil geht an Come Back Alive. Das ist eine Organisation, die im Grunde genommen Waffen für Ukraine kauft. Mein Gehalt geht an eine Schule für Drohnenpiloten.
Die Drohnen steuern lernen,
genau,
um ihr Land zu verteidigen.
Genau.
Schauen wir noch kurz gemeinsam auf einen weiteren Konflikt, nämlich nach Israel, das nach dem Massaker vom 7. Oktober gegen die Hamas kämpft, mit ungeheuren Opfern in der Zivilbevölkerung von Gaza. Sie haben generell eine sehr kritische Haltung zum jüdischen Staat an sich. Warum?
Also ich bin kritisch, wie sie in diesem Krieg sich behalten. Natürlich, Völkermord hat einen Klang. Und für mich höre ich den Klang hier und ich kann weiter darüber sprechen. Und auch für mich sollte es kein Land geben, das auf eine Religion basiert ist. Das sollte kein christliches Land geben. Und ich wäre hypokritisch, wenn ich dachte, dass es ein jüdisches Land geben könnte, aber kein christliches Land. So, ich bin auch skeptisch, dass das ein palästinensisches Land geben soll. Ich glaube an multikulturelle Demokratie. So, meine Beziehung mit diese Sachen ist kompliziert. Ich bin nicht Antizionist. Ich glaube, die größte Anzahl von Leuten in Israel sind Juden aus der Nahost und die sind ursprüngliche Einwohner dieses Land.
Das ist schwierig, so ein großes Denken über dieses Land in ein paar Sätzen wiederzugeben. Nun ist Israel, das ist natürlich ein Gründungsgedanke, ein Zufluchtsort für die Juden schlechthin. Sie sagen, auf Religion soll man keinen Staat gründen. Wer für Sie in Zukunft eine Lösung in Sicht, wenn sich das jüdische Israel als israelisches Israel verstehen würde?
Ach, ich meine, das Land sollte, die Leute, die Einwohner sollen nicht das Land verlassen. Die sind also Einwohner des Landes. Israel ist ein Land. Aber hoffentlich kann es ein Land werden, wo es nicht zwei Sorten von Bürgern gibt. Erste Klasse und zweite Klasse. Mhm. Wenn man erste Klasse Bürger und zweite Klasse Bürger hat, dann klingt das ein bisschen faschistisch.
Sie selbst sind ein Denker, ein Uniprof, ein Philosoph. Sie sind, wenn ich es richtig weiß, kein Politikberater. Fühlen Sie sich, Herr Stanley, manchmal so ein bisschen traurig am Spielfeldrand?
Nein, wie Gramsci sagt, Pessimismus des Gedankens, Optimismus des Willens.
Und man kann ja vielleicht auch ganz froh sein, wenn man denken darf und nicht entscheiden muss.
Das stimmt.
Vielleicht ist das auch ein
Ja, ich meine, ich bin Philosoph. Ich bin kein Politiker. Mein Job ist es, die Welt zu beschreiben und die Probleme durchzudenken und nicht die Probleme zu lösen. Auch weil manche Probleme permanent sind. Zum Beispiel diese Probleme mit Demokratie und freier Rede.
Lieber Jason Stendi, wir haben persönlich angefangen mit Ihren Kindern, denen Sie Platon vorlesen. Ich möchte gern persönlich enden dieses Gespräch. Ihr Buch »Wie Faschismus funktioniert« ist Emil, Alain, Kalev und Thalia gewidmet. Sind das Ihre Kinder?
Nee, Emil und Alain sind meine Kinder. Kalev und Thalia sind die Kinder von zwei sehr guten Freunden von mir.
Mit wie viel Hoffnung, mit wie viel Sorge und vielleicht sogar mit wie viel Angst schauen Sie nach vorn in die Zukunft dieser Kinder?
Ich glaube, wir haben immer die Probleme gehabt, die wir jetzt haben, oder so ähnliche Probleme. Wenn wir das nicht gesehen haben, das heißt nur, dass wir privilegiert sind. So, für viele Leute, für schwarze Amerikaner in den Staaten, die 90er Jahre waren sehr schlimm. Für privilegierten weißen Leute waren sie toll. So, ich sehe, dass auch in den schlimmsten Zeiten gibt es Hoffnung, gibt es die weiße Rose hier, gibt es Widerstand. Und so, ich glaube, dass auch wenn es sieht immer sehr schlimm aus für viele Leute, nicht jeder. So, wir müssen verstehen, dass unsere Probleme nicht einzigartig sind.
In diesem Punkt ist der Sohn aus deutsch-polnisch-jüdischer Familie ein echter optimistischer Amerikaner geworden.
Das stimmt.
Jason Stendi, ich danke Ihnen sehr für eine nachdenkliche Stunde. Das Buch möchte ich nochmal erwähnen, eine entschlossene Philippika gegen neue faschistische Tendenzen. Wie Faschismus funktioniert, heißt es und ist im Westend Verlag erschienen. Mr. Stendi, alles Gute und vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.